willkommen bei Menschenporträts Denkanstöße, der Fotopodcast für Porträtfotografen, solche, die es werden wollen, und Einsteiger in der Fotografie. Ich habe heute einen Gast und das ist nicht weniger, sondern der Günther Weber. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Manu, ja, danke für die Einladung.
Ich habe mir aufgeschrieben, Haare wehen durch das Gesicht. Menschen schauen verträumt ins Land oder direkt ins Auge des Betrachters. Manchmal haben die Menschen auch ein bisschen weniger an. In der Regel sind sie aber alle schwarz-weiß und sie sind alle, wie sie sind. Das ist so das, was ich in deinen Fotos immer wieder finde. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du tust und warum du das fotografierst, was du fotografierst.
Okay, also erstmal, es sind nicht meine Haare, die da noch wehen. Die Zeit ist vorbei. Ich bin halt Günther Weber, mittlerweile Rentner, 64 Jahre. Das heißt, ich gehe noch einen halben Tag arbeiten und ja, habe lange Hochzeiten fotografiert und mache aber jetzt keine Auftragsfotografie mehr, sondern einfach in Projekten arbeite ich meist.
Was ist denn mit deiner Fotografie passiert, als du keine Auftragsarbeiten mehr gemacht hast?
Da habe ich angefangen mit Projekten zu arbeiten.
Hat sich denn so in deiner Bildsprache irgendwas verändert?
Ja, es mussten nicht mehr den Leuten gefallen, sondern mir.
War das schwer für dich am Anfang, diese Veränderung vorzunehmen?
Nee, gar nicht. Ich erzähle den Leuten auch immer, dass ich kein Püppchen aus ihnen mache, sondern ich sie fotografiere, wie ich sie sehe. Nicht, wie sie sind, das geht ja nicht, das kann ich nicht wissen, aber ich fotografiere sie halt, wie ich sie sehe und ja, eigentlich auch egal wen.
Und am Ende des Tages sagt man ja immer böse, die Kamera sieht halt, was sie sieht, ne?
Ja, die sieht Dinge, die man selber nicht sieht. Wenn man vorm Spiegel die Brille auszieht, dann sieht man auch nicht alles.
Du fotografierst aktuell mit einer Leica MC Monochrom, die hast du hier gerade auch auf den Tisch gepackt. Ja. Und ich glaube, du hast eine Leica M6, ne?
Ich habe noch eine M6, die ist analog halt mit Film. Und habe mir vor ein paar Monaten noch eine Mittelformatkamera geholt, die Mamiya 645, die ich gerade am Austesten bin.
Erzähl mal, wie viel Größenwahnsinn hat da in dir gesteckt, zu überlegen, oh, ich will die Leica M10 Monochrom haben?
Ui, wie soll ich das beschreiben? Das kann man so, man sieht ja viele Fotografen und deren Bilder und guckt an, mit was fotografieren die, welchen Stil haben die, was gefällt dir da? Und da haben halt ganz viele von mit einer Leica fotografiert. Und Schwarz-Weiß ist so ein bisschen mein Fable, das habe ich auch schon immer bei der Hochzeitsfotografie eingestreut. Und dann habe ich noch eine Weile überlegt, ob ich tatsächlich eine Monochrom kaufe und auf Farbe ganz verzichte, weil es geht halt nicht mehr. Und dann habe ich mir aber gesagt, wenn dann richtig. Und seit, ich glaube, 2,5 Jahren habe ich dann die Monochrom. Ja.
Jetzt fotografierst du ja nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon sehr, sehr lange und hast mit Sicherheit nicht mit einer Leica angefangen. Wie bist denn du zum Fotografieren gekommen?
Ach Gott, in der Jugendzeit hat jeder mal so eine Kamera gehabt. Damals war es so eine Agfa Ritschratsch, so eine liegt doch immer noch bei mir. So, sieht einfach geil aus vom Design. Dann habe ich aber lange Fußballer und noch Fußballtrainer, und als ich das dann endgültig mal beendet hatte, war ich ja auch schon ein bisschen was älter. Und meine damalige Freundin hat dann gemeint, ich müsste mal wieder irgendwas tun. Wahrscheinlich ging ich ja auf den Wecker. Und die hat halt auch gerne fotografiert. Und dann habe ich da mir das angeguckt und habe dann gesehen, Hochzeitsreportagen, dass die halt nicht mehr so gestellte Bilder hatten. Das hat mir gefallen und dann ging das damit los, ja.
Haben Menschen grundsätzlich immer eine Faszination auf dich ausgewirkt, fotografisch, oder hattest du auch Phasen, wo du dem Blümchen hinterhergelaufen bist oder ähnliches?
Gar nicht. Menschen müssen irgendwie dabei sein. Selbst wenn ich ein Landschaftsfoto mache, muss irgendwo ein Mensch durchlaufen.
Deine letzten Projekte haben sich auch ausschließlich auf Menschen fokussiert. Ja. speziell, also das Buch liegt ja neben mir, People at Work, wo du ganz viele Menschen fotografiert hast und die bei ihrer Arbeit, in ihrem Alltag begleitet hast. Mhm. Ich habe ganz oft durchgeguckt und habe mich dabei gefragt, was für dich die größere Freude bereitet hat. War es das Fotografieren an sich oder war es in diesen Alltag mit einzusteigen und zu erleben, wie derjenige sich verhält, während er arbeitet?
Nun, das, die sollten ja so sein auf der Arbeit, wie sie auch sonst sich verhalten. Ich habe auch ja nichts vorbereitet vor den Shootings, weil die sind ja einfach in ihrer Tätigkeit fotografiert worden. Da ist kein Licht verändert worden oder sonst was. Das Fotografieren macht natürlich Spaß, war natürlich auch manchmal eine Herausforderung, aber mit den Menschen das nachher zu besprechen und so, das war schon schöner noch als das Fotografieren. Das Schlimmste war natürlich nachher die Bildauswahl.
Wie viele Bilder sind da insgesamt entstanden, aus denen du auswählen musstest?
Ach du, gar nicht so viele, wie man sich das vorstellt. Wenn ich wusste, ich habe das Bild im Kasten, habe ich es nicht nochmal gemacht. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Teilnehmer da drin sind. 14, 15, ich bin mir nicht sicher. Lass da mal 2000 Fotos entstanden sein.
Ja. Ja. Und wie lange hast du für den Auswahlprozess gebraucht?
Monat.
Hast du ausschließlich selbst dein Buch kuratiert?
Ja,
oder haben,
ja. Ich habe das, ich habe mir so ein Buch von dem, wie heißt der, Sebastian H. Schröder, und beschreibt das so schön, so einen Auswahlprozess. Er nennt das auch Eins reicht, heißt das Buch, glaube ich. Habe mir sämtliche Fotos, die ich für gut gefunden habe, habe die mir ausgedruckt und an die Wände geklebt, auf den Boden gelegt. Ich bin da wie so ein Storch teilweise durch die Wohnung gelaufen und habe immer aussortiert, hin und her geschoben, bis ich dachte, okay, jetzt passt das.
Gibt es eine Geschichte zu diesem Buch, die du erlebt hast, die dich noch so ein bisschen nachhaltig angefasst hat?
Kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Da ist ein LKW-Fahrer drin, da habe ich so blauäugig gesagt, ich fotografiere dich den ganzen Tag lang und wusste aber nicht, dass ich dafür morgens um 4 aufstehen musste.
Einen weiteren Gedanken, den ich hatte, als ich das Bildband durchgeguckt habe, und das war ganz lustig, weil ich kurze Zeit später auch nochmal so deine Social-Media-Posts durchgeguckt habe, weil ich mir dachte, Mensch, es hätte sich ganz krass geeignet, da noch Text zu den Leuten und zu den Situationen zu haben. Und dann lese ich, dass du deine Community gefragt hast, ob du bei deinen zukünftigen Blogposts wieder ein bisschen mehr Geschichte reinbringen willst. Ist das Absicht, dass du die Bilder für sich sprechen lassen willst?
Ja, an für sich will ich Fotos gar nicht erst erklären. Mhm. Ich finde immer, das nimmt denen viel vom Zauber, wenn ich das nicht, die Geschichte dahinter nicht kenne und interpretiere das für mich, dann ist das viel spannender. Mhm.
Das Buch hat 332 Seiten, ist ja ein richtiger Klopper mit über 2 Kilo.
2,5 Kilo, ja.
Wovon du wahrscheinlich auch einiges selber ausgetragen hast.
Vor allen Dingen, als die Lieferung kam das ja auf eine Palette und halt nur bis zum Bürgersteig. Und an dem Tag hat es geregnet und ich wohnte im ersten Stock. Und hab dann, die waren 20er-weise verpackt. Es waren... damals habe ich 250 bestellt und habe nochmal 50 nachbestellt. Das war schon Gewicht und habe den ersten 20er pack die Treppe hochgetragen und dann habe ich gedacht, nee, Günther, das, so geht das nicht. So ist ja fix und fertig. Hinterher habe ich die immer so 4, 5 stückweise die Treppe hochgetragen und war dann anschließend 2 Stunden fix und fertig.
Erzähl mal ein bisschen was von dem Prozess. In dem Moment, wenn du, ich sag mal, du hast deine Bilder kuratiert, du weißt genau, was an welchem Platz kommt und das Ding soll jetzt in den Druck gehen. Wie lang hat der Prozess gedauert? Du hast wahrscheinlich mehrere Phasen durchlaufen. Du hast dir ein Papier ausgewählt, du hast geguckt, wie dein Einband aussehen soll. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Als die Bildauswahl erfolgt ist, habe ich das Layout natürlich gestaltet, ne? So, dass es passt. Dafür habe ich... Publisher-Programm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, so ein Nachbau von dem InDesign. Genommen und habe das am Bildschirm so geschoben, dass es passt. Und dann hatte ich durch einen anderen Kollegen, wusste ich, dass eine Druckerei in der Nähe von Stuttgart, in der Nähe von Tübingen, glaube ich, Buch.one findet man auch im Internet, das sehr gut und günstig macht, auch bei Stückzahlen, die unter 1000 liegen, dass das preislich hinkommt. Da kannst du dir das Papier aussuchen, kannst konfigurieren und weißt genau nachher, das kostet mich das Teil, so sieht es aus. Das Ganze dann dahin schicken, die gucken drüber, wenn was ist, melden sie sich. Ich hatte das Problem, dass ich meine Fotos nicht richtig umgewandelt hatte. Musste ich die alle nochmal anfassen und nochmal eine Nacht durchgemacht. Aber dann habe ich denen das geschickt und dann haben die Bescheid bekommen. Dann habe ich einen Termin mit denen ausgemacht, um das Papier vor Ort auszuwählen und das, den Druck, bevor es dann wirklich in Druck geht, abzustimmen noch. Die können da noch eingreifen wegen der Intensität und Kontrast und so weiter.
Jetzt ist das ja schon dein ich glaube, dritter Bildband.
Das war der dritte, ja.
Ist man da immer noch nervös, wenn die Lieferung kommt und ja, reißt man dann ein Buch direkt auf und guckt, wie ist der Druck, das ist ja
dein Baby. Das Ding hat ja, das ganze Projekt hier für den People at Work Bildband hat ja 1,5 Jahre gedauert und dann bist du natürlich gespannt, wie das aussieht.
Guckst du im Nachhinein öfters noch deine eigenen Bücher an?
Ja, weil ab und zu kommt mich dann ja jemand besuchen für ein Shooting oder so, dann zeigt man es ja auch gerne mal. Zwischendurch nimmt man es auch gerne nochmal in die Hand, ja.
Warum fotografierst du am liebsten schwarz-weiß?
Weil es zeitlos ist.
Ist es für dich anspruchsvoller?
Nein, einfacher. Für mich ist es, ich sehe das Licht in schwarz-weiß.
Also es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist die Königsdisziplin, weil eben die Farbe weg ist und man sich darauf konzentrieren muss, wo Licht und Schatten fallen.
Ja, aber das lernst du ja zu sehen. Du suchst ja fast solche Situationen, wo die Kontraste hoch sind.
Ja, du hast ich finde, da ist ein Bild dabei, was ganz bezeichnend ist dafür. Es war, glaube ich, der Michael Schlümkes, der hat so einen Rillenvorhang oder was das ist. Und dann fallen ihm diese Lichtschlitze ins Gesicht. Ja. Da musste ich noch drüber nachdenken. Was machen denn Menschen so konkret für dich aus? Und wenn du jemanden vor die Linse bekommst, den du vielleicht vorher nur mal auf dem Foto gesehen hast, was passiert da in dem Moment, wenn ihr euch vorstellt, hast du da schon ein Gefühl, was du mit der Person machen willst? Ändert sich da eventuell was? Oder hast du im Vorhinein schon einen so festen Plan, den du auch nicht umwirfst?
Ich mache mir natürlich vorher schon mal Gedanken oder gucke auch auf Social Media. Was ist das für ein Mensch? Was postet er so? Was gefällt ihm so? Dann hast du ja schon mal einen Eindruck. Wenn man sich aber gegenüber sitzt, dann lerne ich die Leute ja eher kennen. Ich will ja auch nicht nur von ihnen was wissen, die sollen ja auch was von mir wissen und sich ein bisschen öffnen. Mhm. Das denke ich, das liegt mir gut, wenn die auch mit mir ins Gespräch kommen. Sie wissen, ach ja, der ist ganz in Ordnung und guter Kerl und dann wird irgendwann auch ein gutes Foto bei rumkommen.
Wie stark denkst du denn, dass dein Gegenüber sich öffnet, damit zusammenhängt, wie sehr du dich demjenigen gegenüber öffnest?
Sehr stark. Wenn ich da sitze und mache nur ein Foto und sage nichts, dann denke ich nicht, dass ich da an die Person wirklich rankomme. Da macht zwar ein schönes Foto eins stehen, aber nicht das, was ich will.
Fällt dir das denn immer einfach?
Von mir zu reden, ja.
Ja?
Ich bin ein ziemlich offener Mensch. Ja.
Hast du denn auch schon die Situation gehabt, dass das Leute überfordert hat?
Kann ich nicht sagen. Zumindest habe ich es nicht gemerkt.
Aktuell arbeitest du auch wieder an einem Projekt, oder?
Ja, das nennt sich Inside, ist so eine Art Homeshooting-Serie. Da fahre ich jetzt am Samstag noch nach Osnabrück für. Also das zieht sich schon ein paar Kilometer, wo ich dann Leute finde. Ich brauche noch 3 Shootings und dann muss ich mal gucken, ob das mit dem Bildband nochmal hinhaut. Mhm. Die Kosten sind ja doch ein bisschen explodiert und dann müssen wir mal sehen, wie das preislich hinkommt, damit doch das noch verkäuflich ist.
Und du bist da tatsächlich nur in dem jeweiligen Zuhause der Leute? Oder kann das Zuhause auch, was weiß ich, der Hobbykeller XY sein oder irgendwas anderes Skurriles?
Nein, das ist bei den Leuten zu Hause.
Wie ist denn deine Erfahrung? Haben die Menschen da doch erstmal ein bisschen Zurückhaltung, dich dann so ins Private reinzulassen?
Es kommt darauf an, ob sie mich kennen oder nicht. Wenn sie ganz fremd sind, dann sicherlich eher ein bisschen zurückhaltend. Aber ich bleibe ja nicht nur 10 Minuten. Das passt schon nachher.
Aber das hast du auch, dass sich auch komplett fremde Menschen bei dir melden und sagen, oh, da würde ich gerne mitmachen?
Ja.
Also nicht, dass ich das nicht gedacht hätte oder auch dir nicht zugetraut hätte, aber ich finde es immer spannend, weil gerade bei so Projekten, so vom Gefühl her würde ich sagen, da melden sich dann die Leute, die einen sowieso kennen und sagen, ja, den Günther, den kenne ich, da mache ich, kann ich bedenkenlos mitmachen.
Die gibt es natürlich auch, ne? Da freue ich mich auch drüber. Aber oft ist ja auch so, es kennt jemand einen anderen und der sagt auch, guck mal da, kannst du doch dich mal melden.
Hast du ein Lieblingsbild?
Boah.
Von den höchstwahrscheinlich 1,5 Millionen, die du bisher gemacht hast.
Nee, ein richtiges Lieblingsbild habe ich nicht. Nee.
Weil die alle gut sind?
Na, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich finde, also ich muss immer sagen, wenn ich fotografiert habe und gucke mir das dann an und komme dann nach Hause oder so, dann denke ich, mein Gott, was hast du da für einen Mist gemacht? Deshalb gucke ich mir die am selben Tag erst gar nicht mehr an. Ich brauche ein bisschen Abstand dazu und dann sehe ich das auch eher, was gut oder schlecht ist. Weil vorher hast du vielleicht auch ein bisschen so Emotionen mit drin, wo du meinst, das musste gut gewesen sein. Dann denkst du, naja, was hast du denn da gemacht?
Was hast du denn mal so richtig versaut?
Ach du lieber Gott. das kann nur bei Hochzeiten gewesen sein.
Sind die meisten denn noch verheiratet, die du fotografiert hast? Oder hast du da auch eine recht hohe Trennungsrate?
Das denke ich schon, dass die meisten noch verheiratet sind, aber von einem Pärchen weiß ich, das hat keine 4 Wochen gehalten.
Also ich habe ja nicht so viele Hochzeiten fotografiert, aber ich musste letztens schmunzeln, weil tatsächlich alle Paare, die ich fotografiert habe, haben sich scheiden lassen.
Doch, okay. Also ich kenne einen Hochzeitsfotografen aus Würzburg, kommt der, glaube ich, der hatte in seinem Vertrag mit drinstehen, wenn die sich innerhalb so und so vielen Jahren trennen, kriegen sie ihr Geld zurück.
Wahnsinn.
Jetzt weiß ich nicht, wie die Quote war, was er zurückgeben musste.
Ich glaube, darüber wird er auch nicht öffentlich sprechen. wir hatten ja gerade eben, also ich will gar nicht so groß das Thema KI anschneiden, aber wo siehst du dich denn mit deinen Fotos und wie du fotografierst, so in der jetzigen Zeit und was sich da alles tut. Siehst du dich da auch selber, wie, du sagtest ja eben, dass es einfach zeitlos ist, wenn du schwarz-weiß fotografierst und die Art übertragen ist es ja dann auch. Siehst du dich da genauso in diesem Feld gerade?
Ja, zeitlos schon. Und wenn du jetzt nicht bestimmte Klamotten oder Autos siehst auf dem Foto, dann weißt du ja wirklich nicht, in welcher Zeit die gemacht sind. KI selber will ich am liebsten gar nicht dabei haben. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Und bei Fotos, wenn du es gar nicht mehr unterscheiden kannst, erschreckt es mich auch. Und ich will meine Fotos schon noch selber machen und gestalten.
Gibt es ein Motiv, wovon du schon über Jahre immer wieder mal sprichst und wo du sagst, Mensch, das hättest du total gerne mal, hast es aber noch nicht gemacht?
Nein, nicht wirklich, weil für mich ergibt sich immer irgendwas. Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der groß so ein Shooting vorbereitet. Ne? Ich weiß schon, was ich dann machen will, aber ich nehme am liebsten meine Kamera und sage, jetzt komm, jetzt lass uns ein paar Fotos machen.
Du hast erzählt, dass du jetzt auch noch bei der 6x5 zugeschlagen hast von Mamiya, ja. Mittelformat. Was übt da den Reiz für dich aus?
Hast du mal den Spiegelschlag gehört?
Ja, ich hab sie.
Ey, der ist sexy, oder? Alleine das. Und das. Es ist ja auch schwierig, scharf zu stellen. Ich habe jetzt ein Objektiv gekauft mit Blende 1.9 und das beim Mittelformat. Ist ja umgerechnet auf Kleinbild, ungefähr 50 mm 1.2, glaube ich. Das dann manuell scharf zu stellen, ist eine Herausforderung, aber es hat jetzt bisher ganz gut geklappt und da freue ich mich riesig drüber.
Naja, sagen nicht die meisten Leica M-Fotografen, ach, auch unscharf ist geil.
Ja, aber nicht, wenn ich das mit der Mamiya hinkriege. Sie haben allerdings auch recht, durch diesen Look, den diese Leica-Kameras haben, wirken teilweise auch unscharfe Bilder richtig geil. Ja.
Glaubst du, es gibt auch da ein Prozentteil unter den Leica M-Nutzern, die das nicht erforderliche Know-how haben, das wirklich scharf zu stellen, es dann aber als Kunst verkaufen, bewusst?
Das glaube ich schon. Jetzt, ich nenne mal einen Namen, Andreas Jorns. Der kann mit Sicherheit das scharf stellen und gut fotografieren. Das ist ein Top-Fotograf. Aber ich glaube, der hat genau das zur Marke gemacht mit seinen unscharfen Bildern. Ich glaube einfach, der hat das viele Bilder einfach so fotografiert und hat dann gesagt, das sieht gut aus und hat das so als Marke ins Land gebracht. Das finde ich faszinierend. Aber ich will jetzt nicht sagen, der wäre ein schlechter Fotograf, ist ein Top-Fotograf.
Hast du denn irgendwelche Vorbilder, wenn wir schon mal bei Namen sind?
Ach, Vorbilder direkt. Du guckst natürlich, welche Fotografen du gut findest, aber deshalb sind das keine Vorbilder. Lindberg, Andreas Jorns zum Beispiel, ist ein guter. Newton und so weiter. Es gibt ganz, ganz, ganz viele.
Was würdest du denn jungen Leuten raten, die mit dem Fotografieren anfangen wollen, die vielleicht auch anfangen wollen, Menschen zu fotografieren, wie sie anfangen sollten?
Mit einer analogen Kamera.
Und was würdest du denen erzählen, warum?
Ist begrenzt von der Bildzahl und kostet Geld. Dann macht man nicht jedes scheiß Foto und macht sich vorher Gedanken.
Der Trend geht ja also ganz stark dahin, dass die Leute wieder viel mehr analog fotografieren, als es jahrelang der Fall war.
Ja.
Siehst du da einen Grund, warum das so ist?
Ich denke, die ganz Jungen kennen das analog ja gar nicht. Für die ist es was Neues. Und alleine das reizt ja schon. Ne? Und wenn jetzt wieder Kamerahersteller wie Pentax ist dabei, eine günstige Kamera herauszubringen in analog, wenn das ins richtige Preissegment kommt, kann das so ein richtiger Hype werden, Wiener. Mhm. Denke ich auch.
Gibt es noch so ein Kameraspielzeug, wo es dir so nachgelüstet?
Ich bin hier mit der M10 Monochrom von mir. Wenn die ewig hält, dann bin ich glücklich.
Behandelst du die wie ein Arbeitswerkzeug oder wird die richtig gehegt und gepflegt?
Ich behandle die wie ein Arbeitswerkzeug. Ich passe natürlich drauf auf, aber jetzt nicht. Als wäre es was Besonderes, ja.
Ja, also es gibt ja immer wieder Leute, die dann anfangen zu schreien, wenn du die mal auf den Boden legst oder in die Wiese. Oh Gott, und also alles schon erlebt, weil die wissen genau, je nachdem, was du da für eine Kamera hast, und dann ist die Scheiße teuer und dann können die das überhaupt nicht nachvollziehen, dass du da, ich will nicht sagen, respektlos mit dem Ding umgehst, aber.
Nee, die ist zum Arbeiten da und schon. So wird sie auch behandelt. Also ich gehe jetzt nicht grob mit ihr um, aber ich achte auch jetzt nicht auf alles, damit ihr nichts passiert. Die ist ja schon auch ein großes Teil.
Jetzt läuft dein Projekt noch. Hast du noch andere Baustellen, die du gerne anfangen möchtest? Hast du da schon Sachen im Oberstübchen, wo du denkst, ach, das willst du auch noch machen? Oder so Langzeitprojekte, die dich in irgendeiner Form kitzeln?
Das entwickelt sich ja immer. Ich weiß nicht heute nicht, was ich morgen gerne mache.
Ja.
Das ist genauso, wenn ich gefragt werde, willst du denn morgen essen? Das kann ich hier heute nicht sagen. Das weiß ich morgen.
Du hast ja mal so ein Langzeitprojekt in deinen Blogposts gehabt, die Biweekly-Reihe. Ja. Was hat denn dahinter gesteckt?
Mein Freund Jörg Lange, der hat mich dazu animiert mitzumachen. Wir haben jede Woche ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht und mussten das dann auch in den sozialen Medien posten und auch auf dem Blog posten. Das steckt da einfach dahinter und dann hast du dir immer was gesucht, was du da fotografiert. Und ich habe das immer in meinen Alltag mit eingebunden. Es ist auch immer noch auf dem Blog zu sehen, glaube ich, die Beiträge, die ganzen 52 Wochen.
Wie oft hast du dich denn selber fotografiert?
2-3 Mal.
Insgesamt?
Ja.
Warum? Nicht ganz so Selfie-geil?
Nee, auf Gottes Willen. Ich finde auch, wenn ich fotografiert werde, sehe ich immer aus, als hätte ich eine Gesichtslähmung. Ich bin dann doch hinter der Kamera viel sicherer.
Hast du dich schon mal mit Menschen über irgendein Thema in der Fotografie so richtig überworfen?
Nö, dann ziehe ich lieber weiter. Das interessiert mich doch nicht. Es gibt natürlich Leute, wo ich denke, man hat fotografiert für einen Mist und spare mir aber die Kommentare.
Ja. Aber jetzt so im direkten, nein, gibt ja immer so diese Stammtischgespräche, wo man dann anfängt, über was weiß ich nicht zu reden, dann, ja, das kann doch gar nicht wahr sein, ja?
Nee, das bin auch nicht ich.
Ja.
Ich vertrete schon meine Meinung, aber muss jetzt nicht jemanden da irgendwo runtermachen oder meine Meinung durchsetzen.
Günther, wenn ich dir jetzt eine kurze Bühne geben wollen würde und würde sagen, grüß irgendwen oder mach auf irgendwas aufmerksam, was dir wichtig ist, könntest du jetzt loslegen.
Ach du lieber Gott. Also du hast eben schon mal eine Frage gestellt, was mir noch so im Kopf schwebt. Ich würde gerne so mehr ein bisschen Richtung Sensual-Fotografie gehen. Da suche ich noch entsprechend Menschen für.
Auch Männer?
Auch Männer, klar. Wolltest du dich gerade anbieten?
Also ich habe ein Borat-Bikini, also da geht einiges.
Ja, damit kämen wir sicher groß raus.
Ja, du, einen ganzen Kalender können wir damit füllen, ganz mit Sicherheit.
Na siehste, ist das Projekt auch schon klar.
So, dann werden da, glaube ich, 5 Bücher präsentiert, produziert, mehr wird die Abnahme nicht geben. Ich finde es faszinierend zuzugucken, was du da immer für Bücher produzierst und wie viel, vor allen Dingen, wie viele Seiten, also mit denen man erschlagen wird. Ich bin deswegen auch schon ganz gespannt auf das, was du gerade produzierst, und ich wünsche dir natürlich, dass das am Ende auch wieder in einem Buch endet. In den Shownotes werde ich all deine Seiten markieren, wo die Leute mal bei dir reingucken können. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, das ist auch das einzige Buch People at Work, was man noch beziehen kann.
Ist auch schon nicht ausverkauft. Mehr. Seit letzter Woche ist ausverkauft. Also ja, ich habe tatsächlich noch 3 Stück, aber die bleiben auch bei mir nicht, dass ich irgendwann da stehen habe, selber keins mehr.
Dann kommst du ja nicht mehr drum herum, wieder was Neues zu produzieren.
Schauen wir mal.
Lieber Günther, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen was aus deiner Welt erzählt hast.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich und liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.